Operation Karriere, der Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen und Operation Karriere und wir sprechen heute über Geld. Denn zu Beginn einer medizinischen Laufbahn ändert sich die finanzielle Situation von jungen Ärztinnen und Ärzten ganz fundamental. Eben noch knappe Kasse im Studium und PJ, plötzlich beim Start in die Weiterbildung ein Einstiegsgehalt, das zu den höchsten aller akademischen Berufe gehört. Wie geht man damit um? Kann man sich jetzt eigentlich alles gönnen oder sollte man lieber eine finanzielle Strategie entwickeln, um langfristig Vermögen aufzubauen? Darüber spricht in dieser Folge der Finanzexperte Dominik Steil, der sich auf die Beratung von Ärztinnen und Ärzten in der Weiterbildungszeit spezialisiert hat. Er erklärt, welche Fehler Ärztinnen und Ärzte beim Berufseinstieg häufig machen und wie man sie vermeiden kann.
Operation Karriere – das Interview.
Ja, hallo Dominik, schön, dass du heute bei uns im Operation Karriere Podcast bist. Du bist ja jetzt ein neuer Gastautor von Operation Karriere mit dem Thema Finanzen, speziell Finanzen für Ärztinnen und Ärzte. Und als erstes Thema hattest du jetzt einen Beitrag zum Thema finanzielle Fehler von Berufseinsteigern. Das wollen wir heute auch als Podcast-Thema machen. Vielleicht stellst du dich als erstes mal vor, wer bist du und warum hast du dich als Finanzberater ganz konkret auf Ärztinnen und Ärzte spezialisiert?
Ja, schönen guten Morgen. Erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Ich habe mich sehr gefreut. Mein Name ist Dominik Steil zu mir. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin Finanzberater, wie du schon richtig gesagt hast, für Ärzte. Und habe mich dabei ja hauptsächlich auf junge Assistenzärzte spezialisiert, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich es natürlich mag, ja lieber mit Ärzten zu arbeiten, die in meinem Alter sind. Und ist eine gute Frage, wie ich zu dem Klientelärzte gekommen bin. Und dafür muss ich geschichtlich ein bisschen weiter zurückgehen. Und zwar in die Zeit, in der ich selbst Abitur gemacht habe. Und zwar habe ich mein Abitur in Gesundheit gemacht, was in einem Berufsbildungszentrum war, wo man so eine Art Fachoberschule machen konnte, aber im allgemeinen Abitur. Und da hatte ich das Fach Gesundheit gehabt und da wurde ich erstmal mit den medizinischen Themen ein bisschen konfrontiert und fand es damals tatsächlich sehr, sehr interessant und habe selbst auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht sogar Medizin zu studieren. Allerdings war das bei mir ein bisschen spät gewesen, um noch die Kurve zu bekommen, einen Numerus Clausus zu schaffen. Und folglich war dann in dem Fach Gesundheit das nächste Thema das Gesundheitssystem und die Krankenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung, die private Krankenversicherung. Da war das so das nächste Thema, was ich super interessant fand. Also war dann für mich auch der nächste Schritt, dann zur privaten Krankenversicherung zu gehen. Und irgendwann hat sich ja die Möglichkeit geboten, meine Dienstleistungen für Ärzte anzubieten. Und da hatte ich dann doch schon sehr viele Kontaktpunkte gehabt und dachte, Mensch, die Möglichkeit nutze ich doch für mich.
Das klingt sehr, sehr spannend. Und jetzt bist du quasi für uns der passende Spezialist, auch um zu finanziellen Themen aufzuklären und da mal zu sprechen, welche Fehler man vermeiden kann. Wie erlebst du denn deine Kundinnen und Kunden, gerade wenn wir über die Berufseinsteiger und die jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzte sprechen?
Ja, häufig ist es so, dass man ja mit dem Berufsleben anfängt, erstmal ein langes Studium hinter sich hatte und ehrlicherweise mit ganz vielen Themen erstmal überfordert ist. Ihr habt ja bei Operation Karriere letztens auch so ein schönes Bild gepostet, wie viele junge Ärzte tatsächlich mit Burnout-Symptomen zu kämpfen hatten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bestätigen kann. Dabei möchte ich gar nicht framen, dass viele Ärzte direkt am Burnout leiden. Aber der Switch zwischen Studium und Berufsleben und dann nach meistens 4 Monaten direkt auch in den Schichtdienst zu wechseln, ist häufig doch sehr intensiv. Und da gibt es gewisse Themen, wie beispielsweise diese Themen Finanzen, die man grundsätzlich schon ordnen sollte, die aber häufig dann einfach nicht die oberste Priorität haben und gewisse Themen letztlich dann einfach vernachlässigt werden.
Du hast gerade schon gesagt, die kommen direkt aus dem Studium und haben auf einmal so mit ganz, ganz vielen Themen zu tun, mit denen sie bisher nicht so richtig den Kontakt haben. Das betrifft ja auch das finanzielle Thema, ne? Also die finanzielle Situation ändert sich schlagartig. Wir kennen das aus dem Studium, da hat man eher ein bisschen knappe Kasse und muss jeden Euro mehrmals umdrehen. Und auf einmal ist da ein ganz ordentliches Gehalt auf dem Konto. Was bedeutet das für die Ärztinnen und Ärzte?
Genau, das ist meistens eine Herausforderung, weil im Studium ist man ja doch häufig in der Situation, dass man erstmal die Finanzen mehr kontrolliert und versucht, alles zusammenzuhalten. Und dann startet man in das Berufsleben, hat diesen Moment, dass man zum einen diese Schichten hat, diese hohe Arbeitsbelastung hat und zeitgleich das höhere Gehalt, mit dem man sich auch etwas gönnen kann. Und da gibt es wirklich erfahrungsgemäß so zwei Parteien. Die Partei 1 der Assistenzärzte, die ich bisher so kennengelernt habe, lebt wirklich nahezu gleich weiter wie im Studium und sieht das wirklich eisern durch und legt dann wirklich auch ganz, ganz viel Geld auf Seite. Und die zweite Partei ist tendenziell eher so, dass man sich dann auch mal was gönnt, was auch absolut verständlich ist oder angebracht ist nach der langen Studienzeit. Das Risiko, das sich dabei birgt, ist, dass aber schnell die Ausgabensituation unkontrolliert verläuft und ja, man einfach den Fokus der Ausgaben verliert, weil das Thema Geld erstmal keine Priorität hat, sondern die ärztliche Ausbildung. Und entsprechend sind da ein paar finanzielle Themen, die da häufig außer Blick geraten.
Wir gehen das gleich mal durch. Auch das Thema sich was gönnen im Gegensatz zu sich was zur Seite legen. Da hast du sicherlich ein paar ganz gute Tipps. Aber erstmal interessiert mich schon, also wie kann denn das sein, wenn wir über Berufseinsteiger sprechen, auch mal quer durch alle Berufsgruppen, da sind die Ärztinnen und Ärzte eigentlich mit die Topverdiener, ne? Also wenn du guckst, gerade Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, aber auch Leute, die in anderen Fächern studiert haben, die erreichen längst nicht solche Einstiegsgehälter. Wie kann es sein, dass man da trotzdem finanziell ein bisschen in Schieflage kommt, wenn man eigentlich im Vergleich zu den Leuten aus der gleichen Altersgruppe sehr, sehr gut dasteht?
Es ist oft schlicht und ergreifend die Arbeitsbelastung, die man besonders in der Startphase der Facharztweiterbildung hat. Das Schichtsystem, das fordert und zeitgleich häufig auch der Wechsel zwischen Studium und dem Angestelltsein. Also es ist ein harter Cut. Häufig verdient man selbst im PJ kein Geld und hat keine Erfahrung, mit dem Geld umzugehen. Klassischerweise ist es ja so, dass man in das Berufsleben oder auch in das finanzielle Berufsleben einsteigt. Ja, also der klassische Arbeitnehmer macht vielleicht eine Ausbildung oder einen Nebenjob im Studium und verdient jährlich oder monatlich ein bisschen mehr Geld, bis man dann irgendwann an ein gescheites Einkommen kommt. Und in der ärztlichen Tätigkeit ist es ja so, dass man wirklich lange studiert, das PJ macht, indem man häufig keine Bezahlung erhält und dann plötzlich kommt der Moment, jetzt verdiene ich Geld und jetzt muss ich plötzlich mit all dem klarkommen. Und zusätzlich habe ich noch die Arbeitsbelastung. Und dieser abrupte Switch ist ja der Hauptgrund, weshalb es dabei besonders emotional zu diesen finanziellen Herausforderungen häufig kommt.
Gibt es noch was anderes, was die Ärztinnen und Ärzte von anderen Berufseinsteigern unterscheidet, wo du sagst, es macht einen Unterschied, wenn wir auf dieses Thema gucken?
Das Thema Finanzen muss bei Ärzten grundsätzlich anders durchdacht werden, weil im Vergleich zum klassischen Arbeitnehmer die Sozialversicherungssituation eine andere ist. Ärzte sind klassischerweise im Versorgungswerk der Ärzte versichert, abhängig davon, in welcher Region sie leben, und haben dadurch schon maßgebliche Unterschiede zu einem klassischen Angestellten. Weil sich das Versorgungswerk auch anders finanziert wie die gesetzliche Krankenversicherung, ja, hat das auch letztlich unterschiedliche Folgen. Ja, das Versorgungswerk ist im Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung kapitalgedeckt. Das bedeutet, es ist kein Generationenvertrag. Die gesetzliche Krankenversicherung des klassischen Arbeitnehmers ist ein Generationenvertrag. Bedeutet, heutige Arbeitnehmer, die heute Geld verdienen, zahlen Geld in die deutsche Rentenversicherung ein und zahlen letztlich die Renten der heutigen Arbeitnehmer. In einem Versorgungswerk ist es so, dass die Renten kapitalgedeckt sind. Das bedeutet, die Beiträge, die geleistet werden von den Ärzten, werden angelegt und daraus werden individuelle Renten gezahlt. Das hat grundsätzlich viele Vorteile, da man von der demografischen Entwicklung nicht so abhängig ist wie in der gesetzlichen Rente. Es hat allerdings auch Konsequenzen oder Folgen. Es muss gar nicht negativ sein, aber es hat einfach eine andere Situation, weil beispielsweise extra Sozialleistungen, besonders im Rentenalter, nicht gegeben sind. Beispielsweise die Beitragszuschüsse zur Krankenversicherung, was die gesetzliche Krankenversicherung äquivalent beispielsweise erhält. Da gibt es viele Kleinigkeiten, die in der ärztlichen Tätigkeit letztlich beachtet werden müssen oder beachtet werden sollten, um da in keine Fettnäpfchen langfristig zu treten.
Dann reden wir mal über die Fettnäpfchen. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Situation, in der die Berufseinsteiger sich nach dem Studium befinden. Zu was für Fehlern kann das führen? Was beobachtest du da? Was für Fehler machen die Ärztinnen und Ärzte beim Berufseinstieg häufig, wenn man auf die Finanzen schaut?
Den häufigsten Fehler, den ich in der Regel sehe, ist, dass man grundsätzlich keine Kapazität hat, sich über das Thema Finanzen Gedanken zu machen. Ein häufiges Problem dabei ist, im übermüdeten Zustand beispielsweise nach Schichten oder einfach ja in dem ausgebrannten Zustand, in dem man einfach keine Zeit oder keine Kapazität für das Thema Finanzen hat, sich dann letztlich damit zu beschäftigen. Weil letztlich ist es ein Thema, das verstanden werden sollte. Das ist auch wichtig, weil es auch langfristige Folgen hat. Es ist letztlich nicht so groß, wie man denkt. Es ist einfach zu verstehen, wenn man es denn einfach erklärt bekommt. Aber es ist nichts, was man erzwingen sollte. Ja, also ich erlebe das ganz häufig am Ende des Jahres, dass Kunden im Dezember zu mir kommen und sagen, Mensch Dominik, ich möchte gerne das Thema noch für mich lösen und bis zum Ende des Jahres, ich habe mir die Vorsätze gelegt, dieses Jahr mich um meine Finanzen zu kümmern und ich möchte das jetzt im Dezember durchprügeln. Das ist in der Regel keine gute Grundlage dafür, fundierte Entscheidungen über die Finanzen zu treffen und das erlebe ich immer häufiger und ja, ist einfach eine schlechte Grundlage und dann empfehle ich auch, wenn der Urlaub eine heilige Zeit ist, empfehle ich immer beispielsweise sich in einem eigenen Urlaub oder in ein paar freien Tagen sich dann mal einen Tag zu blocken, dann auch gegebenenfalls längere Beratungsgespräche in Kauf zu nehmen und nicht nur eine halbe Stunde am Abend und dann wirklich das Thema mal durchdringen, verstehen und dann auch entsprechend die Entscheidungen für die Zukunft treffen. Und das ist so die Grundlage, mit der man dann auch eine fundierte Entscheidung trifft.
Dieses Thema, sich erstmal zu wenig damit zu beschäftigen, was für Auswirkungen kann das denn im Alltag haben? Also wenn man es nicht macht und sich mal die Zeit nimmt, das Thema zu durchdringen, sondern wenn man es einfach laufen lässt.
Genau, also im heutigen Zustand sind die Folgen überschaubar, im morgigen Zustand allerdings groß. Ja, das muss man ganz klar sagen. In der heutigen Position gibt es Risiken wie das Haftungsrisiko, das finanziell weitreichende Folgen haben kann, wenn sich darum nicht gekümmert wird. In der Regel ist es so, dass die klassische Haftpflichtversicherung von einem Arbeitgeber abgeschlossen wird. Allerdings weiß man nie 100%, welchen Vertrag der Arbeitgeber abgeschlossen hat und wie die Konditionen sind. Und es kann immer mal dazu kommen, dass der Arbeitgeber in Regress geht und von den Ärzten die Kosten einfordert. Deswegen besteht grundsätzlich schon eine Empfehlung, im Berufseinstieg eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, die in ganz vielen Fällen sogar kostenlos von Versicherern angeboten wird, in einem PJ oder in der Facharztweiterbildung, womit dieses Problem dann letztlich gedeckt ist. Aber relevante Probleme entstehen tatsächlich eher auf der langfristigen Ebene, wenn man an morgen denkt. Dabei geht es grundsätzlich um den Vermögensaufbau, es geht um die Rentensituation, es geht darum, was passiert, wenn ich meine ärztliche Tätigkeit irgendwann vielleicht nicht mehr ausüben kann. Und das sind Probleme, die man heute vielleicht noch nicht sieht, die auch einfach wenig attraktiv sind, heute daran zu denken, aber ein Thema ist, was wirklich wichtig ist, weil Zahlen einfach belegen, dass das Risiko besteht und dass man sich um gewisse Risiken kümmern muss. Es ist ein unschönes Thema, aber es ist eigentlich verpflichtend, das zu tun, wenn man sich selbst etwas wert ist.
Dann lass uns mal drüber sprechen, was man tun kann. Also wir haben jetzt schön aufgebaut, was alles für Fehler passieren können und warum es wichtig ist, sich darum zu kümmern. Was empfiehlst du denn? Was für eine finanzielle Strategie sollte man als Berufseinsteiger befolgen?
Genau. Also ich starte grundsätzlich immer damit, dass man sagt, man macht erstmal eine finanzielle Anamnese. Ja, als Arzt würde man niemals einen Patienten behandeln, ohne erstmal die aktuelle Situation zu erfassen. Und genau dasselbe empfehle ich immer mit den eigenen Finanzen. Einmal zu checken, was habe ich für Ausgaben, was habe ich für Einnahmen. Die Einnahmen sind meistens recht einheitlich. Das ist das Gehalt. Die Ausgaben sind Miete, Auto, Wohnen, Abos etc. Und dann zu schauen, wie ist überhaupt meine Vermögensbilanz? Ja, gebe ich vielleicht mehr Geld aus, als ich einnehme, ist eigentlich was ganz Einfaches, aber wird in einigen Fällen, besonders so nach 2-3 Jahren in der Facharztweiterbildung, häufig schon überschritten, was natürlich unschön ist. Und dann letztlich schauen, okay, welches Geld bin ich denn bereit, überhaupt auf Seite zu legen? Also wie kann ich mir überhaupt langfristig etwas aufbauen? Ja, dabei geht es jetzt darum, wie kann ich mich positiv entwickeln und mir langfristig was aufbauen. Im gleichen Zuge dann aber auch fragen, okay, wie kann ich das sichern, was ich denn aktuell habe? Ja, und dabei geht es dann häufig um das Thema Absicherung, um das Thema Versicherung. Das sollte dann im besten Fall im Ausgleich sein, denn immer, wo was aufgebaut wird, muss auch was abgesichert werden, damit man dieses Geld einfach sichert. Und dabei empfehle ich wirklich, die eigenen Investitionen immer zu priorisieren. Es gibt ja ein schönes Sprichwort, always pay yourself first. Das bedeutet, dass man die Investition in sich selbst, in seine eigene Zukunft immer priorisieren sollte, damit man ja das Geld, das man heute zur Verfügung hat, dann auch keine für unsinnige Themen ausgibt.
Dann lass uns mal verschiedene Bereiche durchgehen. Also fangen wir mal an mit den Fixkosten, an denen wir nichts ändern können. Du hast es schon gesagt, da hast du Miete, da hast du Handyverträge vielleicht, du musst auch irgendwie was essen. Also es gibt eine ganze Menge Kosten, die sind einfach da, da haben wir wenig Einfluss drauf. Aber trotzdem sollte man die im Blick behalten, ne? Auf was sollte man achten, wenn es um die Fixkosten geht?
Genau, also die goldene Regel ist natürlich, dass die Fixkosten erstmal nicht das Einkommen überschreiten sollten, aber im besten Fall sollten die nicht mehr als 50% des Einkommens betragen, damit man da einfach noch ein bisschen Gestaltungsspielraum hat. Das ist einfach ein Wert, an dem man sich halten sollte. Die Miete sollte im besten Fall nicht höher als 30% des Einkommens sein. Natürlich ist es ein bisschen davon abhängig, ob man Single oder in Beziehung lebend ist, ob man jetzt in der Großstadt lebt oder im Land. Ja, da ist Einkommen, Mieten sind unterschiedlich, aber es ist so eine Faustformel, die man einhalten kann. Häufig sehe ich das oder ich kenne es auch von mir selbst ehrlicherweise, dass man besonders was so Lebensmittel angeht, natürlich auch Wert auf Lebensmittel legt, aber auch schnell aus Gemütlichkeit oder Einfachheit in den Luxus-Discounter in Anführungszeichen geht. Das sind Themen, wo man gerne Geld ausgibt, die aber auch regelmäßig überdenkt werden können. Weitere Falle in Anführungszeichen sind die Abos. Da empfehle ich regelmäßig, die Abos zu überdenken, einmal im halben Jahr oder einmal im Quartal einfach zu schauen, okay, welche Fixkosten habe ich, wo wird mir meistens über PayPal oder ähnliches regelmäßig Geld abgebucht und nutze ich es überhaupt oder brauche ich es überhaupt? Und in aller Regel hat man in den meisten Abos monatliche Kündigungsfristen. Entsprechend, ja, kann man das regelmäßig bereinigen, sodass man da keine zu hohe unsinnige Kostenstruktur aufbaut.
Das heißt, wir haben jetzt schon einen großen Teil unseres Einkommens bezahlen müssen für die Fixkosten. Wie sieht's aus mit dem Thema Sparen und was zur Seite legen für später? Wie groß sollte der Anteil sein und was empfiehlst du da für eine Strategie?
Genau. Grundsätzlich ist es da wichtig zu verstehen, wo man denn mit seinem Leben überhaupt hin möchte. Ja, also bei einem Vermögensaufbau geht es immer um die Strategie. Grundsätzlich ist es so, dass man immer in einer sehr soliden Situation ist, sofern man viel Zeit vor sich hat. Und glücklicherweise ist es in der Facharztweiterbildung so, dass man in aller Regel noch im jüngeren Alter ist und einfach viel Zeit vor sich hat. Bedeutet, der Grundstein dafür ist schon mal gelegt und dann sollte man sich fragen, wo möchte ich in den nächsten Jahren hin und was möchte ich mit meinem Geld erreichen? Habe ich vielleicht noch gar keinen richtigen Plan und möchte mich einfach fürs Alter absichern? Sollte man einen entsprechend höheren Betrag in langfristige Anlagen setzen. Wir sind aber immer Fan von einer Aufteilung zu machen auf einen kurzfristigen, auf einen mittelfristigen und auf einen langfristigen Zeitraum. Entsprechend dazu gibt es auch Anlagen, die entsprechend effizient sind. Dabei spielt auch das Thema Steuer eine Rolle. Denn es ist so, dass natürlich das Geld, das Nettoeinkommen, das man hat, die restlichen 50%, die noch übrig bleiben nach den Fixkosten, ja schon einmal voll versteuert wurden. Ja, und entsprechend sollte man darauf achten, dann auf die Gewinne, die man erzielt, auch nicht zu hohe Steuern zu zahlen. Es ist manchmal notwendig, aber man kann es auch umgehen, wenn man weiß, für welchen Zweck das Geld gedacht ist. Da kommen meistens wir in unsere Rolle ins Spiel, dass wir unsere Kunden zu optimieren, dass das möglichst effektiv aufgestellt ist. Sollte man das individuell gestalten, ist es aber was, was man durchaus mal im Hinterkopf haben sollte, wie man das steuerlich effizient aufbauen kann.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, deine Klientinnen und Klienten sind alle noch relativ jung, gerade weil wir ja jetzt über Berufseinsteiger sprechen. Und trotzdem bleibt das nicht immer so. Reden wir mal über das Thema Altersvorsorge. Ist das was, womit man sich tatsächlich schon beschäftigen sollte, wenn man noch nicht mal 30 ist? Oder kann das noch warten?
Ich sage dazu immer gern, der beste Punkt, sich mit der eigenen Altersvorsorge zu beschäftigen, war gestern. Ja, weil ich eben zuvor schon angesprochen habe, dass das Thema Zeit einfach einen sehr, sehr großen Effekt hat durch den Zinseszinseffekt. Bei Altersvorsorge geht es letztlich immer um langfristigen Vermögensaufbau und das Aufbauen von Kapital. Dabei spielt der Zinseszins ein Thema und Zeit ist dabei wirklich der größte Faktor, etwas zu beeinflussen. Und das Versorgungswerk der Ärzte ist auf den ersten Blick eine sehr gute Absicherung erstmal für Ärzte. Allerdings auch im zweiten Blick merkt man auch, dass es gewisse Herausforderungen birgt. Zurzeit ist es so, dass Versorgungswerk der Ärzte immer noch eine höhere Rente auszahlt als die gesetzliche Rentenversicherung. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass das Versorgungswerk der Ärzte Rentenanpassungen hat, die deutlich unter dem Inflationsniveau liegen. Ich kenne Versorgungswerke, die in den letzten 10 Jahren 1% Rentenerhöhung hatten. Ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber wenn man sich hinterfragt, wie vielleicht die Kosten in den letzten Jahren gestiegen sind, in den letzten 10 Jahren lag das deutlich über 1%. Entsprechend ergibt sich da doch ein Gap, den man überdenken muss. Entsprechend ist definitiv empfehlenswert, das Thema in eigene Hände zu nehmen und dabei auch eigenverantwortlich zu handeln, um da langfristig etwas aufzubauen. Ein weiterer Punkt, ich habe es anfangs schon einmal angesprochen, was häufig vergessen wird, wenn man das Versorgungswerk mit der gesetzlichen Rente vergleicht, ist, dass man von der gesetzlichen Rente einen 50-prozentigen Zuschuss zur Krankenversicherung erhält. Und das ist im Alter meistens gar nicht so wenig, als man manchmal auf dem Schirm hat. Und das ist ein Zuschuss, der im Versorgungswerk total wegfällt. Entsprechend muss man zu der Versorgungswerkrente eigentlich noch die Hälfte des Krankenversicherungsbeitrags abziehen. Und dann letztlich ist dann das Niveau der Rente häufig dann auch jetzt schon auf dem Niveau der gesetzlichen Rente.
Noch ein Thema zum Berufseinstieg, mit dem sich viele gar nicht so beschäftigen. Du hast es schon angesprochen, Versicherungen. Was braucht man denn tatsächlich, wenn man jetzt als Arzt oder Ärztin anfängt zu arbeiten?
Wir starten klassischerweise erstmal mit einer Haftpflichtversicherung. Ja, also wird häufig auch schon von dem Vermieter angefragt, um gewisse Absicherungen zu Hause zu treffen. Bei der Haftpflichtversicherung geht es grundsätzlich darum, alle Schäden gegenüber Dritten abzusichern, also alle Schäden, für die du gar nichts kannst. Diese Absicherung hast du im ärztlichen Umfeld in der Regel gesetzlich schon vorgesehen und wird, wie ich schon angesprochen habe, über deinen Arbeitgeber abgesichert. Hier ist es definitiv empfehlenswert, noch eine separate für dich abzuschließen. Die sind, wie ich schon angesprochen habe, häufig sehr, sehr günstig oder kostenlos in der Privathaftpflichtversicherung für Ärzte hinterlegt. Im zweiten Step empfehle ich als Priorität eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Du hast dort zwar auch eine Absicherung durch das Versorgungswerk. Diese leistet allerdings nur bei 100%iger Berufsunfähigkeit und in den seltensten Fällen hast du 100% die Möglichkeit, nicht mehr deinen Beruf auszuüben. Deswegen empfehlen wir da wärmstens eine private Berufsunfähigkeitsversicherung, um letztlich dein Einkommen abzusichern. Denn alles, was du heute machst, jeglichen Vermögensaufbau, jegliche Altersvorsorge, die du heute betreibst, ist immer von deiner Arbeitskraft abhängig. Und wenn diese letztlich wegfällt, dann geht ein großer Teil deiner Zukunft dann auch verloren. Und im dritten Step geht es dann um die Absicherung der Altersvorsorge, eine Absicherung bei Unfall. Diese kann man ein bisschen flexibler gestalten. Dort geht es dann in die individuelle Planung. Aber Thema Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung sind meiner Meinung nach Pflichtabsicherungen, auch wenn es nicht immer Pflichtabsicherungen sind, aber so sollte es schon betrachtet werden.
Jetzt haben wir sehr, sehr viel von diesem schönen ersten Einkommen ausgegeben für Fixkosten, für Sparen, für Altersvorsorge, für Versicherung, für lauter ernste Themen. Und jetzt bleibt noch dieser Bereich, mit dem wir eigentlich gestartet sind, sich was gönnen und das Leben genießen. Also ich habe ja vielleicht, wenn ich jetzt das Studium hinter mir habe und erstmals Geld auf dem Konto ist, ich habe Lust in den Urlaub zu fahren. Ich will schön essen gehen. Ich will vielleicht ein kostspieliges Hobby starten. Was ist denn damit? Also dafür sollte doch auch noch Geld übrig sein, oder? Wie siehst du das? Also wie wichtig ist das und wo kann das auch zum Problem werden, wenn man da ein bisschen den Blick aufs Wesentliche verliert?
Absolut, das ist super wichtig. Also ganz offen und ehrlich, ich bin da selbst persönlich auch ein Freund von und ich liebe es auch, mein Leben zu genießen. Ja, das ist super wichtig, weil man arbeitet hart und dafür soll man auch was haben. Also man sollte dabei nicht geizig sein und nicht sich selbst vergessen, weil letztlich sollte man sich selbst auch belohnen. Ja, man kann sich auch gerne finanzielle Ziele stecken und wenn man diese erreicht, dann entsprechend auch finanziell belohnen mit einem schönen Urlaub oder Ähnlichem. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das sollte nicht außer Acht gelassen werden. Man sollte allerdings nicht in einen Negativfluss kommen. Solange man in der Facharztweiterbildung ist und ein Einkommen von 3.000, 4.000, 5.000 Euro netto hat, abhängig von den Diensten, die man leistet, verdient man gutes Geld, ist in der Lage, sich was zu leisten, ist aber ehrlicherweise noch kein Teil der High Society. Das ist einfach was, damit muss man sich noch ein bisschen abfinden, da muss man gegebenenfalls noch ein bisschen warten, bis man sich dann als Arzt oder Ärztin vielleicht niederlässt. Dann sieht die Einkommenssituation ein bisschen anders aus. Aber da sollte man sich schon regelmäßig hinterfragen, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das entsprechend nicht leisten.
Und dann vielleicht auch tatsächlich, der Porsche kommt später zum Beispiel. Ne? Also wenn man ihn möchte, dann ist es vielleicht nicht unbedingt was für die Assistenzarztzeit. Aber es heißt ja nicht, dass man nicht auch von späteren größeren Investitionen mal träumen kann.
Absolut, absolut. Also Ziele sollten immer da sein. Das ist aus finanzieller Perspektive ganz, ganz wichtig.
Dann sind wir schon bei der letzten Frage hier angekommen. Was ist denn für dich der wichtigste finanzielle Tipp, den junge Ärztinnen und Ärzte unbedingt beherzigen sollten?
Der wichtigste Tipp, den ich dazu habe, ist grundsätzlich Kontrolle bewahren. Ja, langfristig Kontrolle bewahren und Dinge hinterfragen. Ich versuche das auch mal für mich zu tun, bei jeder größeren finanziellen Entscheidung, die ich treffe, einfach zu hinterfragen. Kann ich mir das leisten? Macht das Sinn für mich? Das hat letztlich nichts mit Geiz zu tun, sondern einfach, es ist eine Frage der Kontrolle. Kontrolle über die eigene finanzielle Situation. Und das ist häufig schon bei Investitionen oder Ausgaben ab 15, 20 Euro, wo man sich hinterfragen sollte, okay, brauche ich das überhaupt? Und falls ja, kann man sich sehr gern zulegen, falls nicht, nicht. Und im zweiten Step natürlich, wie wir schon angesprochen haben, always pay yourself first. Die Investitionen in sich und die eigene Zukunft immer priorisieren. Und dann fährt man finanziell eigentlich sehr, sehr gut.
Vielen lieben Dank, Dominik. Wer sich von Dominik individuell beraten lassen möchte, den Kontakt stelle ich auch gern nochmal in die Shownotes. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge von Operation Karriere, dem Karriere-Podcast von Ärztestellen, angekommen. Wir freuen uns natürlich über gute Bewertungen auf allen bekannten Podcast-Portalen und auch über Post. Die Adresse für Anmerkungen, Anregungen und Fragen ist service@operation-karriere.de.